Vielen Dank für das Gebet und die Ermutigung. Ja, vielen Dank euch nochmal als Lobpreisgruppe. Ich finde es großartig, mit euch zusammen Gott anzubeten. Ich finde, ihr macht es toll, ihr habt eine gute Liederauswahl und es ist einfach schön. Es ist einfach schön, so das Herz einfach mal so in Gottes Hand zu legen und sich wirklich auszuruhen bei Gott in seiner Gegenwart. Ich genieße das unheimlich. Nicht unglaublich, aber unheimlich. Und das ist wirklich schön. Die Temperaturen sind ja mittlerweile massiv gefallen, oder? Ich glaube, das ist jedem mittlerweile aufgefallen. Und ich, ganz ehrlich, dann kommt einem so schnell mal der Gedanke, ah, jetzt in den Süden. Wir haben so einen Profi-Rennfahrer bei uns in der IG und der erzählte mal, ja, ich war jetzt gerade in Mallorca im Trainingslager und so. Ah, da denke ich, ja, Fahrradfahrer müsste man sein. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen von einem Pärchen, die auch gesagt haben, also diesen kalten Wintermonaten wollen wir entfliehen, wir buchen Ferien irgendwo in der Südsee. Aus beruflichen Gründen konnte die Frau nicht mitfliegen und so ist der Mann alleine schon mal vorgeflogen. Als er dann dort angekommen ist im Hotel, macht er sofort seinen Laptop auf, möchte seiner Frau eine Nachricht schreiben, aber vertut sich mit einem Buchstaben. Und so landet seine Mail bei einer Witwe, die gerade von der Beerdigung ihres Mannes zurückkommt. Sie kam nach Hause, macht den Laptop auf, vielleicht gibt es ja irgendwelche Beileidsbekundigungen. Als der Sohn dann in das Zimmer seiner Mutter kommt, sieht er sie bewusstlos am Boden liegen. Sein Blick fällt auf den Bildschirm und da steht: An meine zurückgebliebene Frau. Von deinem vorausgereisten Gatten. Betreff: bin angekommen. Liebste, bin soeben gut angekommen, habe mich hier bereits eingelebt und sehe, dass alles für deine Ankunft morgen schon vorbereitet ist. Wünsche dir eine gute Reise und erwarte dich in Liebe, dein Mann. PS: ziemlich heiß hier unten. Was für ein Missverständnis. Was für ein Missverständnis. Missverständnisse gehören aber zu unserem Leben dazu, oder? Also ich habe ein paar Jahre gebraucht, um zu merken, dass diese Sätze wie Boris, die Spülmaschine ist sauber und voll und der Mülleimer ist voll, nicht nur zur Informationsübermittlung dienen. Es hat ein bisschen gebraucht. Als Gemeinde beschäftigen wir uns ja im Moment mit dem Thema des Dienstes für Gott. Erschaffen, um Gott zu dienen, ist so unsere Predigtreihe, in der wir uns bewegen. Und alles dreht sich so ums Dienen. Und wir sprechen darüber, wie man Gott dienen kann, ohne überfordert zu werden. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, aus der Identität in Jesus, die Jesus uns schenkt, Gott zu dienen und im Einsatz für ihn zu sein. Es gibt aber eine sehr wichtige Frage, die wir bisher, so glaube ich zumindest, noch nicht beantwortet haben in dieser Predigtreihe. Und diese Frage lässt mich auch nicht los und lässt mich auch nicht in Ruhe. Und so in der Vorbereitung dachte ich, Mensch, jetzt, ich muss auch für mich selber eine klare Antwort auf diese Frage finden. Es ist die Frage nach dem Warum. Warum sollte ich überhaupt dienen? Was ist die richtige Motivation, die mich antreiben sollte? Warum soll ich überhaupt Gott dienen? Was ist die Motivation, die richtige Motivation, die dahinter steckt? Wie ich das tun kann, das behandeln wir in der Predigtreihe. Aber warum überhaupt? Und ich glaube, genau an dieser Stelle entsteht ein riesengroßes Missverständnis. Was ist so die erste Antwort, die uns in den Sinn kommt, wenn ich nach dem Warum frage? Warum sollen wir dienen? Ich glaube, ihr könnt mich korrigieren, aber ich glaube, die ersten zwei Antworten, die uns in den Sinn kommen, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Und das zweite, Gehorsam. Weil Gott eben Gott ist und der Einzige ist, der Gehorsam ja verlangen kann, oder? Also mir ging es so. Ich dachte, ja, genau das ist es. Dankbarkeit und Gehorsam, das sind die Motive für Dienst. Es ist jetzt mittlerweile ungefähr anderthalb Jahre her, als ich mit einem guten Freund unterwegs war und wir saßen im Restaurant, wir haben uns unterhalten. Ich habe schon länger für ihn gebetet und dann ergab sich diese Gelegenheit, wo ich ihm das Evangelium erklären konnte. Und ich habe ihm erklärt, was es bedeutet, was Sünde ist, dass jeder Sünde hat und dass Gott die Sünde in Jesus Christus bestraft, damit wir selber diese Strafe nicht tragen müssen. Das Einzige, was jetzt noch zu tun bleibt, ist Jesus um Vergebung zu bitten, dass er mir alle meine Schuld vergibt. Ich hatte das erklärt, aufgezeichnet auf einer Serviette, so mit diesen zwei Hängen und dieser Schlucht in der Mitte, die uns von Gott trennt und so weiter. Alles erklärt, ein paar Sekunden Stille. Und dann schaut er mich an und sagt, Boris, das will ich auf gar keinen Fall. Mit der Antwort habe ich wirklich nicht gerechnet. Ein bisschen perplex habe ich ihn dann gefragt, ja, warum willst du das denn auf keinen Fall? Und er sagt zu mir, wenn das stimmt, stehe ich ja für immer in seiner Schuld, weil ich eine Menge Sünden habe. Boah, der hat so viel verstanden, so viel begriffen, aber den Kern verpasst. Ich befürchte aber, dass wenn wir über Dienst sprechen und für Gott leben, im Einsatz für ihn zu sein, dass wir manchmal zwar Christen sind, aber im Grunde unseres Herzens genauso ticken, wie mein Freund mir das da gesagt hat im Restaurant. Für immer in Gottes Schuld zu stehen. Die Erinnerung an das Kreuz ist dann wie so eine Süß-Sauersoße, oder? Süß, weil ja da die Vergebung meiner Schuld passiert ist am Kreuz, aber ziemlich sauer, weil ja diese Dankbarkeit, diese unendliche Dankbarkeit mich dazu verpflichten soll, für ihn alles aufzugeben und für ihn unterwegs zu sein, ihm zu dienen. Und es erinnert mich einfach nur noch daran, dass ich offensichtlich nicht dankbar genug bin. Das Kreuz wird plötzlich wie so eine zwiespältige Geschichte. Und wir merken, Dankbarkeit und Gehorsam sind irgendwie nicht automatisch die Antwort auf die Frage nach dem Warum. Dieser Zustand, dieses Hin- und Hergerissensein beschreibt David Platt in seinem Buch Folge mir nach genial. Viele Christen denken, sie müssten um des Glaubens willen auf vieles verzichten, das ihnen eigentlich Spaß machen würde, während sie als Christen Dinge tun müssen, die sie im Grunde nicht mögen. Sie wollen zu Jesus gehören, weil sie nach dem Tod nicht in der Hölle landen wollen. Aber eigentlich würden sie ihr weltliches Leben gerne weiterführen und sehnen sich nach den Dingen, die für Christen verboten sind. Sie geben sich alle Mühe, als Christen zu leben, während sie die Angebote dieser Welt viel verlockender finden. Beschreiben diese Worte vielleicht deine Situation heute? Beschreib das deinen Zustand, spürst du vielleicht auch, wie du innerlich immer wieder hin und her gerissen bist? Wie die Dinge, von denen du weißt, dass sie Gott nicht gefallen, eine enorme Attraktivität in deinem Leben entfalten? Du bist Christ, klar, aber aus irgendeinem Grund zieht es dich immer wieder weg von Christus. Und die Erinnerung an die Dankbarkeit, ich sollte ja eigentlich viel dankbarer sein, reicht irgendwie nicht aus. Es ist dieser zerrissene Zustand, der uns so mürbe macht, der uns doch fertig macht. Wer so zerrissen lebt und als Christ unterwegs ist, der wird nie erleben, was es bedeutet, echte Freiheit, echte innere Freiheit zu gewinnen. Ich investiere mein Geld, aber im Grunde raubt mir doch dieses Gebot oder diese Aufforderung, mein Geld Gott zu geben, trennt mich von den Wünschen, die mir ja eigentlich zustehen. Wie kann ich als Christ dieser Anziehungskraft von Sünde widerstehen? Wie kann jemand aus dem Sog der Pornografie befreit werden? Was bringt uns dazu, unser Geld nicht für noch mehr Delikatessen, bessere Autos, luxuriösere Häuser und so weiter, noch mehr Vergnügen auszugeben, sondern unser Geld für die Nöte anderer zu investieren? Was bringt Menschen dazu? Wie geht das? Und ich möchte beginnen mit ein paar Bibelversen.
Psalm 32, Vers 11. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Psalm 37, Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn. Lukas 1, Vers 20, die zweite Hälfte. Freut euch vielmehr, das hat Heinz ja schon vorgelesen, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Philipper 4, Vers 4. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Ich glaube, es wird klar, was der Tenor dieser Verse ist, oder? Freude. Und das ist der Tenor vieler, vieler weiterer Verse. Wir werden aufgefordert, uns an Gott zu freuen. Wenn du so ähnlich tickst wie ich, dann sind das absolut ungemütliche Verse. Richtig ungemütliche Verse. Warum nämlich? Weil mir wurde immer beigebracht, Boris, Gehorsam ist Priorität Nummer 1. Deine Handlungen, darauf kannst du dich verlassen, da hast du die Kontrolle, da weißt du, was du hast, entscheide dich für Dinge. Sei gehorsam, das ist Priorität Nummer 1. Gehorsam ist eine Willensentscheidung, es ist eine Tat, das kann ich kontrollieren. Darauf habe ich Einfluss, darauf kommt es an. Freude ist eine Emotion. Und Emotionen sind immer eine schwierige Sache. Emotionen machen dich schwach. Emotionen, die kann man doch nicht befehlen. Emotionen, darauf habe ich wenig Einfluss. Emotionen sind so flüchtig. Die sind mal da und dann wieder weg. Auf Emotionen kann man sich doch nicht verlassen. Das ist so der Rahmen, der sich in meinem Kopf gebildet hatte. Und vielleicht ist er ja auch heute in deinem Rahmen. Weil ich glaube, wir leiden darunter, dass wir immer wieder Freude gegen Gehorsam ausspielen. Gehorsam ist Gottes Geboten folgen. Wenn du Glück hast, kommt irgendwann Freude dazu. Freude gegen Gehorsam auszuspielen führt zu einer verkrüppelten und entstellten Beziehung zu Gott. Es führt in eine Katastrophe. Es führt in einen Zustand der inneren Zerrissenheit. Auf der einen Seite will man Gott folgen und man tut es auch, man sündigt nicht einfach drauf los, aber insgeheim wünscht man sich doch endlich frei zu sein von diesen Geboten, endlich mal frei zu sein und das tun zu können, was man will. Gott möchte, dass ich ihm mein Geld zur Verfügung stelle, aber im Grunde hindert mich das einfach daran, zu dem zu kommen, was mir zusteht. Ich lese in der Bibel, weil Gott es so von mir möchte und als guter Christ gehört sich das so, aber im Grunde empfinde ich diese 10, 15, 20 Minuten am Tag als Zeitverschwendung. Gott möchte, dass ich ihm diene und für ihn lebe, aber eigentlich wäre ich besser dran, ohne das auch noch machen zu müssen. Und dann kommen wir daher mit so einer Predigtserie. Erschaffen, um Gott zu dienen. Boah, das ist noch obendrauf. Gehorsam gegen die Freude auszuspielen, ist, als würde ich mit meiner Frau zusammenleben, aber innerlich sehne ich mich nach anderen Frauen. Oder? Innerlich sehne ich mich nach Freiheit. Das passiert mit einer Beziehung, wenn wir Gehorsam gegen Freude ausspielen, wenn wir das gegeneinander setzen. Das ist verzerrt, das ist verkrüppelt, das würde doch meine Frau niemals gut finden. In dieser Art von Beziehung würde sie doch nie leben wollen. Aber das Verrückte ist, wir machen das manchmal mit Gott. Okay, ich bin ja gehorsam. Okay, ich gehorche deinen Geboten. Aber innerlich will ich eigentlich was anderes. Es ist so, was ich meine ist, wenn ich meine Frau fragen würde, Schatz, muss ich dir einen guten Nachtkuss geben? Und sie würde antworten, du musst, aber nicht so ein Muss. Oder? Was meint sie mit dieser Aussage? Sie meint, wenn nicht deine Zuneigung und die Freude am Kuss deine Motivation ist, ist deine Kusspflicht nicht erfüllt. Genauso ist es mit Gott und dem Dienst für ihn. Wenn ich Wenn ich Freude an ihm mich antreibt, dann ist meine Dienstpflicht nicht erfüllt. Dann bin ich ihm nicht gehorsam. Warum haben wir das zugelassen, dass das immer und immer wieder geschieht? Wie sind wir dahin gekommen an diesem Punkt, dass wir das auseinander haben driften lassen? Bist du vielleicht gerade heute auf dieser Schiene unterwegs, dass du diesen inneren Kampf so erlebst? Wer Freude gegen den Gehorsam ausspielt, erntet ein schwaches Christsein, das nie eine echte Befreiung von der Versuchung erlebt. Echte Befreiung meine ich, einen Zustand, wo die Sünde noch nicht einmal andocken kann. Was sagen uns diese Verse aus Gottes Wort? In diesen Versen, die wir da vorne auf dem Beamer haben und vielen, vielen anderen, sagt uns Gottes Wort, dass Freude an ihm bereits Gehorsam ist. Freude an Gott ist nicht ein Nebenprodukt des Gehorsams. Es ist nicht irgendwie ein Mitbringsel, das man irgendwie mit so dazu bekommt. Freude an Gott ist Gehorsam. Es ist die Essenz des Gehorsams. Freude an Gott ist nicht einfach nur eine Option, sie ist nicht einfach nur ein Nebenprodukt. Freude an Gott ist Gehorsam gegenüber Gott. Diese Bibelverse sagen uns, dass wir nach Freude streben müssen, wenn wir Gott gehorsam sein wollen. Wir sind verpflichtet, nach dem höchsten Gut zu streben und nach dem höchsten Glück zu streben, das wir bekommen können. Das sind Aussagen, die man nicht so oft hört, glaube ich, in dem Gottesdienst. Wir sind verpflichtet, nach Glück zu streben, nach dem höchsten Glück, das wir bekommen können. Christen sind Hedonisten. Das sind Menschen, die nach Glück streben. Und es gibt keine stärkeren Hedonisten als Christen. Wir sind verpflichtet, weil wir Gott gehorsam sein wollen. Blaise Pascal, der geniale Mathematiker und Philosoph, hat einmal Folgendes gesagt. Alle Menschen suchen nach Glück. Das gilt ohne Ausnahme, welch unterschiedliche Mittel sie auch anwenden. Alle dienen diesem Ziel. Der Wille macht nicht den kleinsten Schritt ohne dieses Ziel. Das ist das Motiv jedes Handelns, jedes Menschen, sogar derer, die sich erhängen. Blaise Pascal hat erkannt, dass wir Menschen so ticken, wir sind so gemacht, wir sind so erschaffen worden, dass wir nach Glück streben und wir suchen das Glück. Der Wille macht nicht einen Schritt ohne dieses Ziel, glücklich zu werden. Die Bibel lehrt uns, dass wir nicht nur weiter streben sollen nach Glück. Sie sagt sogar, wir werden Gott ungehorsam, wenn wir aufhören, glücklich sein zu wollen. C.S. Lewis bringt das in dem Buch Das Gewicht der Herrlichkeit auf den Punkt, wenn er schreibt, wenn wir uns anschauen, wie unverschämt viel Belohnung uns versprochen wird und wie atemberaubend der in den Evangelien verheißene Lohn ausfällt, sieht es doch ganz so aus, dass unser Herr unsere Sehnsüchte nicht als zu stark, sondern als zu schwach empfindet. Wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, hier spricht C.S. Lewis diesen Sachverhalt so deutlich an, wie man es sonst wenig lesen kann. Unser Problem ist nicht, dass wir zu viel nach Glück streben, sondern zu wenig. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Wir sind Menschen, die mit Matschkuchen spielen, weil sie sich nicht vorstellen, was es bedeutet, Ferien am Meer zu machen, so wie es in diesem Bild von C.S. Lewis heißt. Derjenige, der uns Ferien am Meer anbietet, ist Jesus allein, der sagt, das ist eure Bestimmung. Bei mir ist dieses Glück zu finden. Gib dich nicht so leicht zufrieden. Sei hungrig nach Glück. Sei hungrig nach Zufriedenheit. Hör nicht auf zu suchen. Liebe Freunde, als ich das gelesen habe, als mir das bewusst wurde und dass ich, als ich gesehen habe, dass das in Gottes Wort immer und immer wieder durchscheint, bei Jesus ist das zu sehen, bei Paulus, bei Mose ist das zu sehen, wo Gott seinem Volk sogar sagt, darum, weil du mich mir nicht fröhlich gedient hast, darum wirst du deinen Feinden dienen. Als ich das gesehen habe, war das für mich die Antwort eines jahrelangen Kampfes. Warum nämlich? Ich bin ein ziemlich gefühlsbetonter Mensch. Manchmal ist es für mich auch eine Last, das gebe ich auch wirklich zu. Ich bin ein ziemlich gefühlsbetonter Mensch. Und immer dann, wenn ich gespürt habe, irgendwie ist meine Beziehung zu Jesus nicht so eng, dann kam mir dieses Raster in meinem Kopf in die Quere und es hieß, Boris, das ist nicht so schlimm, wichtig ist, dass du gehorsam bist. Sei einfach gehorsam und fertig. Und ich kann mich genau erinnern, wie ich immer wieder auf Knien lag vor Gott und gebetet habe und gesagt, Herr, ich weiß nicht, was ich mit meiner Sehnsucht nach Freude in dir machen soll, aber du kriegst mich nur mit ihr. Ohne meine Sehnsucht kriegst du mich nicht. Entweder du nimmst mich ganz, also spürt ihr diese Zerrissenheit, entweder du nimmst mich ganz, ja, ich will dir gehorsam sein und ich höre nicht auf, dir zu dienen, aber wenn du mir nicht diese Freude an dir zurückgibst, dann will ich nicht mehr gläubig sein. Du kriegst mich nur mit beidem. Und ich rufe dich heute dazu auf, habe diese Sehnsucht in dir. Lass das nicht los. Das loszulassen bedeutet sogar Ungehorsam gegenüber Gott. Sag Jesus, du kriegst mich nur mit beidem. Wer das begriffen hat, wer versteht, dass diese ewige Freude, dass diese Freude in Gott so viel größer ist als alles andere, der wird erleben, dass eine echte Freiheit entsteht. Wenn die Sonne aufgeht, dann verblassen die Sterne. Wenn der Fisch satt ist, dann braucht er keinen Köder mehr. Wenn Christen satt und gefüllt und zutiefst zufrieden sind in Gott, hat die Sünde keinen Angriffspunkt. Merken wir? Weil wir sagen, was soll ich damit? Ich habe was viel Besseres. Das ist der einzige Grund, warum wir dienen sollten und wie wir frei werden können von Sünde. Weil wir wissen, bei Gott ist es besser. Bei ihm ist es besser. Christen sind echte Hedonisten. Warum soll ich also Gott dienen? Weil ich glücklich werden möchte. Das ist nicht nur ein legitimer Grund, das ist Gebot Gottes. Gottes Wort lehrt das. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, Moment mal, Boris, das sprengt irgendwie gerade meine Gehirnwindungen. Wir sind doch hier, um Gott zu ehren, oder nicht? Das ist doch absolut egoistisch, was du da gerade vorne predigst. Das ist doch gerade das Geniale an dieser Botschaft. Das Gehorsam gegenüber Gott und ihn zu ehren, darin besteht, in ihm glücklich zu sein. Nichts ehrt Gott mehr, als dass, wenn seine Kinder zutiefst zufrieden sind in ihm. Das ist die beste Botschaft der Welt. Das finde ich so genial, wo ich sagen kann, jawohl, vorwärts, ich will diesem Glück nachjagen. Ich will dem hinterherlaufen. Eine Frage müssen wir beantworten, aber was ist, wenn ich diese Freude nicht spüre? Was ist, wenn ich das jetzt gerade nicht spüre? Ich lade dich ein zu 3 Schritten. Erstens, bekenne, dass du ohne Freude an Gott dein Christsein lebst. Bekenne deinen Ungehorsam. Bekenne das vor Gott und sag, Herr, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich zugelassen habe, dass Freude verschwunden ist aus unserer Beziehung. Bitte verzeih mir das. Zweitens, bitte ihn aufrichtig, dass er dir wieder die Freude schenkt. Wir dürfen darum bitten. Mach das Gebet von Augustinus zu deinem Gebet. Er betet und sagt: Herr, gebiete, was du willst, aber schenke, was du gebietest. Gebiete, was du willst, aber schenke, was du gebietest. Mach das zu deinem Gebet. Gott überfordert uns nicht. Er möchte uns das geben. Bitte ihn. Und drittens, fang an und erfülle die äußere Dimension deiner Pflicht und vertraue darauf, dass Gott dir wieder die Freude schenken kann. Ganz einfach. Das ist so simpel. So einfach. Liebe Freunde, jetzt merken wir, Freude ist aber immer noch eine Emotion. Und das entzieht sich so ein bisschen meiner Kontrolle, oder? Und ich bin so dankbar, Heinz, dass du diesen Vers aus dem Galaterbrief bereits vorgelesen hast, wo Freude eine Frucht des Geistes ist. Paulus betet immer wieder für Gemeinden und er sagt: Gott, öffne die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, die Augen unseres Herzens aufzutun und zu sehen, wie unwahrscheinlich attraktiv unser Gott ist. Wie faszinierend er ist und dass bei ihm alles zu haben ist, um mich endgültig zu sättigen und zufrieden zu machen und ruhig zu machen. Ich brauche keine emotionalen Löcher mehr zu stopfen, weil ich gefüllt bin in ihm. Ich möchte uns einen Ausschnitt aus einer Rede von David Livingston vorlesen. David Livingston war Missionar und Entdecker in Afrika. Er hat viele, viele Jahre unter den unmöglichsten Umständen in Afrika gewirkt. Und dann hält er einmal eine Rede in Cambridge am 4. Dezember 1857. Es war ein Leben voller Dienst, voller Entbehrungen. Kinder sind während dieser Zeit gestorben auf diesen Strapazen, um den unerreichten Stämmen Afrikas das Evangelium zu bringen. Dienst, oder? Und jetzt hält er vor diesen Studenten eine Rede und er sagt Folgendes: Man redet vom Opfer, das ich gebracht habe, weil ich so viele Jahre meines Lebens in Afrika verbracht habe. Weg mit diesem Wort und solch einer Ansicht, solch einem Gedanken. Es ist keineswegs ein Opfer, es ist eher ein Vorrecht. Angst, Krankheit, Leiden oder Gefahr mit dem Verzicht auf die üblichen Annehmlichkeiten und Wohltaten dieses Lebens mögen uns ab und zu innehalten, den Geist schwanken und den Mut sinken lassen, aber nur für einen Augenblick. All das ist nichts im Vergleich mit der Herrlichkeit, die in uns und für uns offenbar werden wird. Ich habe nie ein Opfer gebracht. Ich habe nie ein Opfer gebracht? Wie kann dieser Mann das schreiben? Wo sein ganzes Leben ein Opfer war, weil er verstanden hat, dass Christen Hedonisten sind und weil er dieses vollkommene Glück in Gott gefunden hat. Gib diese Freude nicht auf. Im Gegenteil, lauf ihr hinterher, strebe danach. Das ist die Kernmotivation von einem Leben mit Gott. Freude an ihm haben zu wollen. Und er gibt sie. Er schenkt sie wirklich. Er macht die Seele satt. Paulus schreibt zu den Philippern in Kapitel 3: Ich habe alles, was hinter mir liegt, für Dreck gehalten. Für Dreck. Um Jesus zu gewinnen. Alles verblasst im Licht von Jesus. So wird Motivation frei. So bekommst du eine Freiheit von Sünde. So bekommst du eine Freiheit und eine Freude im Dienst. Das ist die Antwort nach der Frage: Warum?